Hallo zu Folge 6 unseres Podcasts Allein unter Sachsen, mein Umzug aufs Dorf. Ihr wundert euch vielleicht, warum ihr meine Stimme hört. Deswegen gleich zu Beginn, keine Sorge, ihr hört gleich noch Johanna, die in den bisherigen 5 Folgen des Podcasts vom Umzug ihrer Familie von Leipzig ins Erzgebirge berichtet hat. Aber das hier, die Bonusfolge zum Podcast Allein unter Sachsen, ist ein bisschen anders als die bisherigen Folgen. Denn wir wollen heute darüber sprechen, was passiert ist, seit der Podcast erschienen ist, wie es den Weinholz geht und wie es war, als am vergangenen Wochenende Ministerpräsident Michael Kretschmer auf Einladung der LVZ zum Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Pretschendorfer Kulturhaus war. Deswegen sitzen wir heute hier zu dritt im Studio. Und im Laufe der Folge werden wir dann sogar zu viert sein. Kurze Vorstellungsrunde. Ich bin Nicole Gjiva, Audio- und Videoreporterin der LVZ. Ich habe Sound und Produktion beim Podcast Allein unter Sachsen gemacht und bin ansonsten Host unseres regelmäßigen Podcasts Unsere Story. Und heute führe ich euch durch diese Folge, durch die Bonusfolge 6 von Allein unter Sachsen. Bei mir ist natürlich Johanna Weinhold, Host und Autorin des Podcasts, und Denise Peikert, die Co-Autorin. Für alle, die Allein unter Sachsen noch nicht gehört haben, hier die unbedingte Empfehlung: Hört rein in Johannas Geschichte, es lohnt sich nämlich wirklich. Ihr findet alle 5 Folgen exklusiv auf lvz.de/dorf und rnd.de/dorf. Die ersten beiden Folgen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt legen wir los mit unserer Bonusfolge.
Also für mich ist Pretschendorf mein Leben.
Also in dem Moment, wo ich weiß, man redet über uns, seitdem kann ich mich nicht mehr frei bewegen.
Wer hat denn dort angefangen, die politische Debatte zu verschärfen?
Der Erzgebirge ist halt robust. Er ist halt sehr radikal, möchte man schon sagen.
Mögen die in der Stadt machen, was sie wollen? Das brauchen wir hier nie.
Es hat uns lange beschäftigt, ob wir mit dem Podcast einen Nerv treffen. Wir hatten es natürlich gehofft, weil wir fanden, dass die Frage, ob wir gut zusammenleben können, wie wir es schaffen, die Lebenswelten von Menschen aus dem Dorf und der Stadt näher zueinander zu bringen, relevant ist. In den Monaten, in denen wir an dem Podcast gearbeitet haben, war das aber nur in unseren Köpfen. Jetzt wissen wir, wie ihr, die Hörerinnen und Hörer, Johannas Geschichte finden. Johanna, wir haben einige Mails zu deiner Geschichte bekommen. Du hast auch persönlich ganz viele Nachrichten bekommen. Was beschäftigt die Menschen so? Was löst dieser Podcast in ihnen aus?
Na, offenbar sehr viel löst das in den Leuten aus. Und ich bin wahnsinnig überrascht. Du hast das gerade schon gesagt, wir arbeiten da monatelang dran. Ich habe das nun selber erlebt. Und wir haben nun irgendwie jeden Satz durchdacht und durchfühlt, glaube ich, auch einmal hier im Team. Und waren uns dann natürlich nicht sicher. Und das ist natürlich bei allen journalistischen Produkten oder bei vielen, vielen journalistischen Produkten so. Wir stellen die dann so einer unbekannten Masse zur Verfügung. Und dann wissen wir gar nicht, was macht das eigentlich mit den Leuten. Die, sag ich mal, eher häufigere Reaktion ist natürlich irgendwie was Kritisches. Ja, oder wenn irgendwas nicht passt oder stimmt. Und es melden sich ausnahmslos Leute mit positiven Nachrichten. Also jemand schrieb mir, dass der Podcast einfach Worte dafür gefunden hat, wie diese Person sich seit Jahren fühlt, auch im Erzgebirge lebend. Mich schreiben Leute an und sagen, wir haben die gleiche Geschichte durch. Natürlich nicht mit einem Tweet und natürlich auch nicht mit mit welchen Zetteln im Briefkasten, aber die Grundgeschichte der Akzeptanz, worum es natürlich geht oder wie sich kleine Sachen plötzlich so groß anfühlen, darüber reden wir ja auch ganz viel in diesem Podcast. Und die Leute schreiben, dass es ihnen ähnlich ging. Und mir persönlich gibt das natürlich auch nochmal Kraft, muss ich sagen. Ne? Das macht mir natürlich auch nochmal ein bisschen Mut, dass das also auch offensichtlich, ja, dass es andere Leute auch beschäftigt, dass wir etwas gefunden haben, dass wir etwas geschaffen haben, Worte gefunden haben für Gefühle. Das ist ein riesengroßes Lob, was man so kriegen kann, muss ich sagen. Und ich bin auch sehr überrascht, dass natürlich auch Leute sich aus Pretschendorf gemeldet haben, die sich auch positiv äußern und sagen, die Art und Weise des Podcasts hat gut gefallen. Dass es so sehr um Politik ging, hat nicht so gut gefallen. Aber Leute schreiben natürlich auch zurück, kommt doch mal bitte vorbei. hier steht ein Apfelkuchen vor euch, kommt zum nächsten Traktorenfest mit. Und das ist natürlich, regt mich auch nochmal sehr zum Nachdenken an, ob oder was ich diese ganzen letzten Monate vielleicht nicht gesehen habe. Und wie sehr mich natürlich dieses Gefühl des Alleineseins oder auch wirklich dieser Angst, die ich wirklich real dann dort hatte, wie sehr mich das so eingenommen hat, dann diese Sachen drumherum nicht mehr so zu sehen. Also für mich eröffnen diese E-Mails und diese Nachrichten auch auf Instagram oder LinkedIn eine ganz neue Welt nochmal und regen mich selber weiter an. Also ich mache gerade nochmal einen Prozess wieder erneut mit mir durch.
Denise, du hast ja auch ganz viel mit den Leuten aus Pretschendorf telefoniert nach dem Podcast und da auch ganz direkte Reaktionen bekommen. Wie sind die denn ausgefallen?
Ich bin schon zunächst mal froh, dass es uns wirklich gelungen ist, irgendwie so ein Gespräch auszulösen über Dinge. Also Johanna hat es jetzt ja gerade schon gesagt, auch von Menschen, die jetzt nicht im Dorf wohnen, sondern so ganz generell. Aber auch im Dorf. Und da gibt's total viele Leute, die gut finden, was wir gemacht haben und die sagen, ja, es trifft auch hier irgendwie was, worüber wir vielleicht mal reden müssen oder so. Aber es gibt natürlich auch einige, die sagen, das finden wir ganz doof tatsächlich. Also ich habe da mit so ein paar Menschen gesprochen, die sagen, wir fühlen uns irgendwie, ich hoffe, ich fasse das jetzt gut zusammen, diese Kritik, aber wir fühlen uns irgendwie ungerecht behandelt als das Dorf und dargestellt als ein Prototyp, als der wir uns eigentlich gar nicht fühlen und fühlen uns auch so ein bisschen in die rechte Ecke gestellt. Das ist schon was ich so von Leuten, die im Podcast vorkommen teilweise, aber auch von Leuten, die nicht darin vorkommen, jetzt auch am Wochenende gehört habe oder kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dass wir am Wochenende auch nochmal mit Mannschaftsstärke sozusagen als aus der FAZ in Pretschendorf waren. Genau, und die so ein bisschen so ein Gefühl haben, wo ich dann auch im Gespräch jetzt nicht immer einig werde mit den Leuten, das ist schon gar nicht über deren Gefühle, das ist ja gar nicht so, worüber ich mich mit denen einig sein muss, wo ich aber auch sage, dass ich da eine andere Meinung oder eine andere Wahrnehmung habe, aber was irgendwie immer gut war daran, war, dass wir uns trotzdem darüber unterhalten konnten, also dass das Gespräch dann nicht so vorbei war damit, so dass man sagt, ey, sind wir irgendwie doof und jetzt reden wir eigentlich gar nicht mehr, sondern dass wir uns irgendwie darüber unterhalten haben. Das fand ich bei aller Kritik, die uns da auch von einigen Menschen aus dem Dorf erreicht hat, total schön.
Ich habe auch, Nachrichten gekriegt, dieses Thema, was macht das eigentlich mit unserem Dorf, ja? Also was ist denn, wenn Leute ins Erzgebirge ziehen wollen und dann beschäftigen sie sich und dann googeln sie vielleicht Pretschendorf und dann finden sie diese Geschichte und diese Geschichte bleibt für immer, schrieb jemand. Und das ist ein berechtigter Punkt, ne? Diese Geschichte von Pretschendorf und diese Geschichte von meiner Familie und mir, die wird wahrscheinlich irgendwo für immer irgendwo im Netz bleiben. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, und das sagen ja auch andere, es passiert auch woanders. Ja, also das ist natürlich jetzt eben in diesem Dorf passiert, aber viele Leute, auch übrigens aus Hessen schrieb jemand, auch hier ist das so. Ja, das Erzgebirge ist auch hier, schrieb jemand mal Denise. Ja, also es steht ja für etwas und nicht unbedingt für Pretschendorf, was wirklich auch wirklich tolle und schöne Seiten und tolle und liebe Menschen hat. Ne?
Denise hat es ja eben gerade schon erwähnt, die Mannschaftsstärke, Stichwort. Ihr wart am Wochenende in Pretschendorf nochmal gewesen, weil Michael Kretschmer auf Einladung der LVZ in Pretschendorf im Kulturhaus war und einfach einen Dialog stattgefunden hat. Wie war das denn so?
Ich fand, das war ein total guter Abend, den wir da hatten mit dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Pretschendorf. Es sind total viele Menschen ins Kulturhaus gekommen, was ich schon mal gut fand. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir da irgendwie ganz, ganz wenige sind. Das wäre irgendwie schade gewesen. Hätte vielleicht auch eine gute Gespräch gegeben. Aber ich war wirklich froh, dass sich da so viele Leute für interessiert haben und auch viele Fragen mitgebracht haben. Also wir haben uns das ja so überlegt, dass wir, ich zusammen mit der Chefredakteurin der FAZ, mit Hanna Supper, die Veranstaltung moderiere, wir aber nur sehr kurz mit dem Ministerpräsidenten so ein journalistisches Gespräch führen oder so ein Gespräch von der Bühne führen und der dann sehr schnell ins Gespräch kommt mit den Leuten. Und die hatten wirklich toll viele Fragen dabei, die ganzen Menschen aus Pretschendorf. Das fand ich toll. Bisschen überrascht war ich davon, dass oder was, vielleicht war ich gar nicht überrascht, aber es ist mir jedenfalls aufgefallen, dass wir ganz viel, dass diese Menschen nicht nur, also ganz anfangs ganz wenig darüber geredet haben, was jetzt so Themen sind, die in Pretschendorf relevant sind, sondern es ging ganz viel über Dinge, die sie grundsätzlich beschäftigen. Also so der Umgang Deutschlands mit dem Krieg in der Ukraine, was, welche Nachwirkungen und Gedanken sie noch zur Corona-Pandemie haben und so. Es gab dann aber auch tatsächlich viele Fragen, die gestellt worden sind zu Sachen, die irgendwie in Pretschendorf relevant sind. Und ich glaube, damit, das war relativ repräsentativ dafür, was die Menschen auf dem Dorf tatsächlich so beschäftigt. Also da hat man so das gehört, was wir uns irgendwie so erwünscht hatten als die linken Großstadtjournalisten, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und das, was die Leute beschäftigt hat, da wollen wir dann mal ganz kurz reinhören jetzt gerade.
Guten Abend. Und ich habe noch ein anderes Thema. Den öffentlichen Nahverkehr. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich jeden Tag mit dem Zug auf Arbeit fahre und ist ein Lottospiel, überhaupt pünktlich anzukommen, ist fünfmal in der Woche, also fünf Tage, ist drei Tage irgendwas geht schief. Und es ist mittlerweile so, dass früher stand in den Wagen drinne unterstützt von Land Sachsen, heute steht drinne Entschuldigung, dass ich noch in Betrieb bin. Ich war zum Start vom 49-Euro-Ticket dagegen, weil wir in der ländlichen Region nichts davon haben. Weil öffentlicher Nahverkehr, der Schulverkehr, ja, ins Nachbardorf geht schon gar nichts, weil das ist ein anderer Verkehrsverbund. Und was tut der Freistaat da dafür, dass wir auf dem ländlichen Raum anstatt den 49-Euro irgendwie, sag ich mal, besser vorankommen?
Mit der neuen Bundesregierung gibt es eine Prioritätenverschiebung. Und das ist auch nicht mehr gleichberechtigt. Also man kann ja sagen, ich will diesen Weg weitergehen, aber ich habe jetzt gerade ein neues Ziel. Ich will dieses 49 Euro, ich will dieses einheitliche Deutschlandticket haben. Das ist ja eigentlich das Ziel, ein einheitliches Deutschlandticket haben. Wir machen trotzdem den Ausbau des ÖPNV weiter. Das ist nicht passiert, weil das Geld auch nicht gereicht hat. Das ganze Geld geht jetzt im Grunde genommen in die Subventionierung des Status quo. Deswegen, wir werden mit ganzer Kraft in die Diskussion gehen mit der Bundesregierung und sind auch als Sachsen selber bereit, da was dazuzugeben. Wir wollen mehr öffentlichen Personennahverkehr. Das ist für viele überhaupt dann nicht die Lösung, aber es ist ein Beitrag und es hilft auch mit, Klimaschutz zu betreiben und vor allen Dingen eben auch Menschen aus den großen Städten in den ländlichen Raum zu bekommen.
Und neben dem ÖPNV ging es an dem Abend aber auch noch viel um Windkraft. Also es gibt ja auch einen Windpark in der Gemeinde Klingenberg, zu der Pretschendorf gehört. Und dazu hat es auch ganz konkrete Fragen gegeben, was irgendwie folgerichtig ist, weil das wurde an dem Abend auch thematisiert, weil Windkraft, glaube ich, so ein Beispiel ist, wo sich zwar viele Menschen einig sind, dass das passieren muss, dass die Energiewende passieren muss, aber viele Leute auf dem Dorf dann trotzdem die das Gefühl haben, dass sie diejenigen sind, die nur mit den negativen Seiten davon befasst sind. Und genau, das wurde auch thematisiert. Da hören wir, glaube ich, auch nochmal gerade in den Ton rein und in eine Bürgerfrage.
Ich habe genau an der Stelle noch eine Frage. Sie hatten gesagt, dass Sie mit dem Regionalplanungsverband im Austausch stehen. Ähnliches hatte auch Herr Schreckenbach gesagt. Jetzt habe ich vor einigen Wochen Herrn Schreckenbach gehört, dass die zwei Windparks hier in unserer Gemeinde ausgebaut werden, aber es nur diese beiden sind. Andererseits ist mir allerdings zu Ohren gekommen, dass auch außerhalb dieser beiden Windparks bereits schon zwei Anlagen genehmigt sind. Und der Regionalplan für unser Gebiet aufgekündigt ist oder gerichtlich aufgehoben. Und insofern besteht natürlich die Sorge, dass an diesen Planungen, denen ich jetzt erstmal eine gewisse Vernunft und Umsicht unterstelle und voraussetze, dass daran jetzt was vorbeigeht und Anlagen errichtet werden in präsenter Lage, wo man einfach sagt, okay, hat das jetzt alles noch seine Ordnung? Und da würde mich eben interessieren, also wie ist die Situation?
Wenn Sie keinen Regionalplan haben und keine Vorranggebiete, dass dann die Privilegierung gilt und dass dann tatsächlich an fast jeder Stelle gebaut werden kann. Deswegen braucht man einen solchen Regionalplan. Und Sie haben ja das verfolgt, wie der Landrat sich auch für Sie eingesetzt hat. Der Konflikt ging ja, wenn ich das richtig verstanden habe, um diese Frage der 1000 Meter. Für ihn war wichtig, diese 1000 Meter in diesem Regionalplan auch zu erreichen, weil er bei ihm klar war, dass das so für die Bürger vor Ort, für die Verträglichkeit ein zentrales Momentum ist. Und andere da drin in diesem Verband, die jetzt auch nicht so sehr aus dem ländlichen Raum kommen, haben das anders gesehen. Deswegen gab es diesen Konflikt. Also man braucht den Regionalplan, Wir wollen die 1000 Meter einhalten und über die Details, welche Windräder jetzt gebaut sind, das müssten Sie vielleicht sagen.
Was in Pretschendorf am Wochenende natürlich auch aufgefallen ist, ist der Zeitpunkt, an dem wir da waren. Also das war natürlich eine besondere Woche, nämlich die Woche nach den Wahlen zum Europaparlament und zu den Kommunalparlamenten in Sachsen. Und die Woche hat den Ministerpräsidenten offenbar auch ein bisschen mitgenommen, so hat er das jedenfalls gesagt. Er hat nämlich zugegeben, dass er zuvor, bevor er in Pretschendorf auftrat, eine seiner schlechtesten Reden gehalten hat, nämlich seine Regierungserklärung, die er vergangene Woche im Landtag gehalten hat. Und hat auch erklärt, womit das zusammenhängt, nämlich dass er sich ein paar Gedanken gemacht hat, ein paar grundsätzliche Gedanken über Populismus und politische Kommunikation und wie wir miteinander reden, also auch über so Themen, die im Podcast eine Rolle spielen. Und was er dazu gesagt hat, da würde ich gerne auch noch mal kurz reinhören wollen.
Diese Woche haben Sie Ihre Regierungserklärung gehalten und immer wieder heißt es, Politiker müssten ihre Politik besser erklären, um anzukommen. Und auch nach dieser Regierungserklärung hörte man aus Ihrer Koalition, dass man auch eigentlich gute Arbeit gemacht habe in den letzten Jahren. Also was soll die Koalition über sich selber auch andere sagen? Dass es aber nicht immer unbedingt ankomme. Kann die Arbeit dann so gut sein, wenn sie irgendwie bei den Leuten nicht ankommt? Also wie muss Politik sich besser erklären? Also wie heute zum Beispiel, dass man viel mit den Leuten redet. Das machen sie nun sehr viel, aber da haben sie auch so ein Alleinstellungsmerkmal.
Ach, das weiß ich gar nicht. Wissen Sie, es ging mir an diesem Mittwoch überhaupt nicht gut. Ich glaube, ich war eine schlechteste Rede, die ich gehalten habe. Und es tut mir auch leid, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe dieses Wahlergebnis an diesem Abend, an dem Sonntagabend gesehen und war wirklich auch sehr geschockt. Mir tut das auch leid für die vielen Kommunalpolitiker, für die Leute, die im Land sich engagiert haben. Und ich sehe manchmal auch die Personen, das kann ich natürlich da, wo ich herkomme, eher sehen, frage diejenigen, die haben gearbeitet, die haben sich eingesetzt und die werden jetzt nicht gewählt. Andere, von denen man jahrelang nichts gehört hat, die werden gewählt. Das hat mich unglaublich getroffen und ich frage mich in solchen Situationen ist eben auch, ob diese viele, viele Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, diese vielen Veranstaltungen, dieses Miteinander ringen und jeden Tag auch immer wieder Kompromisse schließen, Dinge voranzubringen, ob das am Ende der richtige Weg ist oder ob es in dieser Zeit nur noch den Weg des Populismus gibt. Laut, krawallig, einfache Antworten, dass die Leute ordentlich klatschen. Das bin ich aber nicht. Das kann ich nicht liefern. Ich möchte gerne, dass wir, so wie das damals Kurt Biedenkopf gemacht hat und die vielen älteren Minister, die ich als junger Mann kennengelernt habe und die mich so beeindruckt haben, weil wir waren jung, wir hatten wenig Ahnung, aber die haben stundenlang mit uns gesprochen und uns mitgenommen und überlegt und dann auch auf unsere Themen eingegangen. Und das ist das, was ich jetzt in diesen letzten Jahren hier auch gemacht habe und was ich gerne weitermachen möchte.
Zum Thema unseres Podcasts, also zum Thema von Allein unter Sachsen, so dieses Stadt-Land, dieses Thema Stadt-Land, wie sprechen wir in den verschiedenen Lebenswelten miteinander, hat der Ministerpräsident dann ganz am Ende der Veranstaltung selber nochmal eine Frage gestellt. Und das fand ich an sich einen bemerkenswerten Vorgang, deswegen hören wir da auch nochmal kurz rein.
Darf ich auch eine Frage stellen?
Sie. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmung so ein bisschen rauer wird zwischen Stadt und Land, dass man sich ein bisschen weniger gut miteinander verständigen kann. Sie sind nun viel in Stadt und Land unterwegs und wissen, wie die Leute da reden und wie die Leute da reden. Ich glaube, der größte Moment der Irritation ist oder des Zusammenkommens ist, wenn Menschen erwachsen werden, Kinder kriegen und raus aufs Land ziehen, aus der Stadt und dann irgendwie man sich nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Haben Sie einen Tipp, wie man da irgendwie miteinander gut auskommt?
Meine Mutter kommt auch vom Dorf außerhalb von Görlitz und es war immer die Geschichte, ja, nach 1990 diese großen Neubaugebiete, die Städter ziehen da raus und die Bürgermeister, oh, ist das nervig, was diese Leute wollen, was die für Themen haben. Das ist so ganz anders als die Ureinwohner hier sind. Ja, aber auf der anderen Seite, das macht's ja spannend, sorgt ja dafür, dass Dinge in Bewegung bleiben und das, was Sie hier gemacht haben, dass Sie gekommen sind und diese Diskussion geführt haben, so auf Augenhöhe, weil Sie es interessiert, das finde ich ist schon mal ein super Beitrag und deswegen meine Frage, was hat Ihnen beiden hier im Osterzgebirge am besten gefallen und würden Sie, wenn Sie es ökonomisch könnten und die Sächsische Zeitung Ihnen nicht den Hals umdreht, würden Sie hier eine Lokalredaktion eröffnen?
Ich hab sofort was mir gut gefällt, deswegen möchte ich gleich das Wort ergreifen. Ich hatte so das Gefühl bei den Gesprächen, ich habe ja auch im Vorfeld mit einigen von Ihnen schon öfter mal telefoniert und so, wir waren uns nicht immer einig Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich manchmal Sachen gesagt bekommen hat, was ihnen überhaupt nicht gepasst hat. Aber das hat irgendwie geklappt. Wir konnten trotzdem miteinander reden. Und ich habe das Gefühl, dass wir Städter manchmal dazu mehr dazu neigen, dann dicht zu machen und zu sagen, ja, der hat irgendwie eine komische Meinung, mit dem rede ich nicht mehr. Und da habe ich das Gefühl, dass das hier ein bisschen offener funktioniert. Jedenfalls so bei dem kleinen Reingucken hier.
Und das ist tatsächlich, das ist so unser Learning, was wir mitnehmen. Und deswegen sind wir auch als Leipziger Volkszeitung ja viel im ländlichen Raum unterwegs. Das ist jetzt nicht unser Verbreitungsgebiet, aber diesen Sommer werden wir auch mit der Landeszentrale für politische Bildung ganz viele Veranstaltungen im ländlichen Raum machen mit den Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl. Wir werden in Wurzen sein, wir werden in Grimma sein, wir werden wirklich Dutzende Veranstaltungen machen, damit die Kandidaten die Chance haben, ihre Themen, ihre Visionen für Sachsen kundzutun und die Menschen die Gelegenheit haben, auch Fragen zu stellen. Und Lokalredaktion, das gehört ja der Sächsischen Zeitung. Die Sächsische Zeitung ist inzwischen eine Schwester von uns, weil sie zu unserer Mazak Mediengruppe gehört. Von daher soll das gerne hier das Gebiet der Sächsischen Zeitung bleiben. Aber es hat uns sehr viel Spaß gemacht, hier bei Ihnen zu sein und auch von Ihnen zu lernen.
Johanna, du warst ja auch dabei. Du saßt auch im Kulturhaus, als Michael Kretschmer vor Ort war. Wie war es denn für dich?
Also ich fand, dass die ganze Veranstaltung eine sehr schöne Atmosphäre hatte. Also da ist sehr viel Raum entstanden und ist Raum da gewesen. Und es gibt ja so Veranstaltungen, sag ich mal, die so ruckeln. Das gibt ja so, sag ich mal, immer so Schulmomente. Die Lehrerin stellt eine Frage. In dem Fall war es dann quasi Denise. Wer möchte denn die erste Frage stellen? Und es kam sofort, stand quasi jemand auf. Und das ging so, das hatte so einen Flow. Also es gab keine Berührungsängste. Es gab keine Momente, wo man dachte, okay, man muss da jetzt irgendwie, ne, das klappt jetzt hier alles nicht, gar nicht. Die Leute waren interessiert, sie haben zugehört. Es gab, sag ich mal, auch keine Irritationsmomente. Ich fand die wirklich toll, die Veranstaltung. Und es sind alle Fragen einfach auch beantwortet worden. Und es sind auch alle Fragen gestellt worden. Und mich hat zum Beispiel auch wirklich, fand ich sehr mutig und hat mich, fand ich gut, dass da jemand zum Beispiel aufstand und sagte, Herr Kretschmer, jetzt wo Sie hier sind, wo ich Sie so höre, dann ärgere ich mich, dass ich letzten Sonntag mein Kreuz bei der AfD gemacht habe. Und das finde ich toll, weil damit ja auch Prozesse initiiert werden, ja. Und jemand sagte mir dann auch draußen, als wir dann nochmal rausgegangen sind, sagte so, dass toll ist, dass der Ministerpräsident hier war in Pretschendorf, dass es schon was Besonderes natürlich ist. Ja.
Johanna ist mit ihrer Familie nach Pretschendorf ins Erzgebirge gezogen. Und Vorsicht jetzt an alle, die den Podcast noch nicht gehört haben. Jetzt kommt ein Spoiler. Nach ziemlich aufreibenden Monaten haben sie ihre Sachen wieder gepackt und sind nach Leipzig zurückgekommen. Wir wollen jetzt darüber reden, wie ging es danach, wie ging es nach dem Podcast für die Weinholz denn weiter? Bei uns ist jetzt auch Robert, Johannas Mann, der ja ein ganz wichtiger Teil der Geschichte ist. Hi Robert.
Hallo zusammen.
Wie schwer war es denn für euch, euren Traum vom Leben in Pretschendorf aufzugeben? Ist jetzt natürlich direkt eine krasse Frage.
Ich glaube, das war schon ein krasser Prozess, der ganz stark in uns gearbeitet hat, weil das war ja unser Traum, unsere Vision in diesem Haus und in diesem Dorf, unser zukünftiges Leben zu verbringen, unsere Kinder da aufwachsen zu lassen und in dieser Gemeinschaft dort teilzuhaben und etwas mit zu bewegen. Und wir haben relativ schnell gelernt, dass es anscheinend nicht so funktioniert, dass wir da vielleicht gar nicht so hineinpassen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das hat so in uns gekocht und gearbeitet. Sind wir hier richtig? Ruckelt sich das ein? Ist es so einfach der Anfangsschmerz vielleicht? Ja, wird es sich also noch begradigen? Und ich glaube, spätestens ungefähr im Januar, also diesen Brief im Briefkasten hatten, da war bei mir alles gefallen. An dem Punkt wollte ich eigentlich sofort meine Sachen packen und gehen.
Ich glaube, der Kipppunkt, dass wir das so in Erwägung gezogen haben, der kam wahrscheinlich schon auch ein Stückchen eher, ne?
Für mich ist ein elementares Ereignis die Faschingsfeier. Weil wir sind ja mit Denise zusammen zum Fasching feiern gegangen und sind dann nachts um 2 oder so an der Garderobe mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und das war total gut. Zum ersten Mal haben die Menschen mit uns geredet und uns erzählt, was man im letzten, ich sag mal, 3-4 Monate mit und also über uns eigentlich gesprochen hat. Und da waren wir erst ganz euphorisch. Ich weiß noch, am Tag danach, wir sind jetzt drin, die Leute reden mit uns, wir haben hier mitgefeiert, wir sind Teil des Dorfes, vielleicht kommen wir doch rein. Und dann kam so der Kater, das Aufwachen, sagen, ja, warte mal, die haben sich aber jetzt über 4 Monate lang, sind da uns Sachen erzählt worden, dass wir dann meinen kompletten Twitter-Kanal dort durchleuchtet und sich darüber aufgeregt hat, was wir mit unseren Kindern machen, wie wir uns verhalten. Und da sind so ab November rum so ein schleichendes Gefühl eingestellt, das ist eigentlich nicht in Ordnung.
Und uns hat es dann im Dezember, also mich konkret, hat es im Dezember total zerrissen. Das war für mich ein ganz schlimmer Monat, obwohl Dezember einfach im Erzgebirge wirklich ganz, ganz schön ist. Ja, man sieht da immer so Bergmann und Engel und überall die Schwibbögen. Und wir hatten einfach auch einen ganz tollen Winter dort. Also es war alles eingeschneit und die Kinder sind mit dem Schlitten und wir haben Schneemann gebaut und das war einfach so ein Kindheitswinter. Ja, das hat mich ganz sehr auch in meine Kindheitszeit versetzt. Und in mir hat es aber so gestürmt innerlich und ich bin so zerrissen gewesen und letzten Endes ist es einfach auch ganz ehrlich gesagt so gewesen, dass wir Weihnachten nicht in Pretschendorf waren. Wir haben das nicht ausgehalten. Wir haben Weihnachten nicht in dem Dorf gefeiert, weil es uns wirklich schlecht ging.
Und war dann aber auch, als ihr euch entschieden habt, okay, ihr geht jetzt, ihr packt wieder zusammen und so weiter, gab es da auch ein wehleidiges Gefühl oder war es eher so ein, oh, jetzt sind wir frei wieder, jetzt sind wir befreit?
Also für mich war es ein Befreiungsschlag. Ich glaube, Robert, das kann er aber gleich selber erzählen, dem ging es anders. Und das Wehleidige setzt jetzt eher ein, muss ich sagen.
Ja, das Wehleid ist ein Prozess. Der Moment zu sagen, wir gehen zurück, wir haben Schule und Kindergarten für die Kinder in Leipzig wieder organisiert und können relativ niederschwellig zurückgehen, war sicher eine Erlösung. Zu sagen, diese ganzen Spannungen der letzten Monate, dafür, das halten wir nicht aus. Das geht nicht. Und das ist es. Und ich glaube, das ist ein elementarer Punkt. Das ist es uns nicht wert. Aber wir passen als Familie vielleicht einfach nicht dahin. Und da ist auch gar kein, also es gibt keinen Groll oder es gibt keinen, ich bin da nicht böse darauf, sondern es ist die Erkenntnis, dass der Weg nicht funktioniert hat für uns.
Wir hatten am Wochenende jetzt auch einen doch echt traurigen Moment. Wir waren ja nun am Samstag mit bei dem Gespräch mit Michael Kretschmer da im Kulturhaus in Pretschendorf. Und der nächste Tag, der Sonntag, war total warm und herrlich und sonnig und wir haben uns noch einen Kaffee gemacht und dann saßen wir in diesem Garten und das war wirklich traurig für uns, ne? Wir haben da in diesem Garten gesessen und haben gesagt, warum geht denn das nicht? Also das ist nach wie vor für mich ein Platz der Träume. Dieses Haus sollte immer auch ein Haus des Begegnens sein. Und für mich sind da auch sehr, sehr viele Sachen persönlicher Art passiert. Zum Beispiel, ich bin ein Trennungskind. Meine Eltern sind sich über viele Jahrzehnte nicht begegnet. Und auf diesem Grundstück, auf diesem Haus, sind sie das erste Mal wieder zusammengekommen, um auch mit meinen Kindern, ihren Enkeln gemeinsam zu spielen. Wir haben plötzlich Feste angefangen, dort zu feiern. Diese Familie ist durch dieses Haus, über dieses Grundstück wieder zusammengewachsen. Es hatte was ganz Heilsames auch für mich. Und das ist für mich doch wirklich auch ein Schmerz, dass das nicht geht.
Und könnt ihr euch jetzt nochmal vorstellen, nochmal sowas anzugehen, aber in einer anderen Region?
Keinesfalls. Für mich mit Mitte 50 vielleicht. Es kann sein, wir sitzen in einem Wohnwagen und fahren wieder um die Welt. Das kann ich mir gerade besser vorstellen. Und trotzdem werden wir irgendwann irgendwo einen Punkt finden, an dem wir vielleicht nochmal etwas aufbauen. Weil ich möchte schon gerne einen Garten haben und etwas für mich und auch eine gewisse Sicherheit, krisenbeständig. Und das wäre dort gewesen. Dieses Haus war ja immer meine Utopie eines krisensicheren Lebens. Das Pretschendorf ist relativ gut gelegen, was den Klimawandel angeht. Wir hätten uns ganz gut versorgen können da draußen mit dem Garten. Es bietet ein unglaubliches Potenzial für erneuerbare Energien. Wenn man das machen möchte, kann man dort eine unglaubliche Spielwiese finden. Wir hätten Arbeit, wir hätten eine unglaublich gute Infrastruktur gehabt. Also Pretschendorf ist eigentlich, das ist der perfekte Punkt für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte, um krisenbeständig zu leben. Und das war für mich wichtig. Ich wollte diese Familie an einem weltgeschehenssicheren Ort wähnen. Das ist vielleicht alles total illusorisch, aber ich fühle mich dort sicher. Ich habe gedacht, dort Sicherheit zu haben. Und das ist geplatzt. Jetzt leben wir wieder in der Stadt mit allen Unwegsamkeiten, die damit auch einhergehen. dafür in einem wunderbaren sozialen Rahmen, der uns sehr wohlwollend und warm wieder aufgenommen hat.
Also ich entdecke schon in mir diese Gespaltenheit, ne? Dass ich habe am Wochenende waren wir jetzt eben, wie gesagt, wieder da. Dann habe ich Franziska, die ja auch in der 5. Folge des Podcasts erzählt, wie sie da angekommen ist, besucht und habe den Hof, den ja nur Denise kannte, das erste Mal gesehen. Und das ist schon, also man muss schon sagen, es ist schon einfach bekloppt am Ende, dass ich doch dann dastehe und mir denke, ach nee, das ist doch schön. Also.
Und du hast es schon eben gerade gesagt, dass deine Familie da zusammengekommen ist und so. Robert, wie blickt denn deine Familie auf den Zurückzug nach Leipzig, gerade aus der erzgebirgischen Sicht?
Ich glaube, für meine Familie ist da auch ein gewisser Traum geplatzt. Also meine Mutter redet schon immer davon, dass es ja schön ist, wenn ich wieder zurückkomme. Für die war das irgendwie ganz elementar, dass ich mit meiner Familie wieder in diese Gegend ziehe, sie auch demzufolge Oma sein kann. Und da war schon so ein bisschen, also dieses Unverständnis, kein böswilliges Unverständnis, aber schon dieses, ihr habt doch jetzt so viel Zeit und Geld und Kraft investiert, das könnt ihr doch jetzt nicht einfach sein lassen.
Man merkt, dass es bei euch ja noch sehr viel arbeitet und dass da so ein ganzer Prozess irgendwie immer noch stattfindet. Aber eine Frage habt ihr schon ein Fazit? Was nehmt ihr so aus der Zeit für euch emotional, aber auch faktisch mit?
Wie ich vorhin schon sagte, ich bin frei von jedem Groll, tatsächlich. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir uns noch haben als Paar und als Familie. Wir waren auf einem guten Weg, das zu verlieren. Und unser Baugutachter, viele Grüße an dieser Stelle, meinte damals, passen Sie bei diesem Bau auf, dass Sie sich als Paar nicht verlieren. Ich kenne Ehepaare, die scheiden sich, weil sie nicht auf die Fliesenfarbe einigen können. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Wir haben immer auf uns geachtet.
Und ich habe die Fliesen immer ausgesucht?
Ich habe Johanna die Fliesen aussuchen lassen. Dafür habe ich bestimmt, wo die Kabelschlitze gestemmt werden. Wir haben also gelernt übers Bauen. Wir haben ganz, ganz viel gelernt, wie so ein Hausbau funktioniert. Wir haben über uns was gelernt. Wir haben über unsere Freunde und Familie Sachen gelernt. Leider auch Freunde verloren auf dem Weg oder Zeit verloren. Das ist das, worüber ich wirklich traurig bin. Ich habe Zeit verloren, weil mein Ideal, wenn wir dann dort wohnen, habe ich ja Zeit für Familie, Freunde und Großeltern. Und das war Quatsch. Ansonsten bin ich als Fazit, wir haben da gelernt, wir sind daran gewachsen.
Ja, sehe ich auch so. Also ich hatte das ja gerade schon mal, hatte das Wort des Scheiterns ja benutzt, aber das kommt auch nicht, ist auch nicht in mir. Also ich fühle nicht, dass wir gescheitert sind, in gar keiner Weise. Ich habe tatsächlich auch wirklich eine Dankbarkeit. Ne? Das ist, es ist eine Dankbarkeit aufgrund der ganzen Sachen, die ich da erlebt habe und auch was wir, dass wir haben wirklich auch eine tolle Zeit dort gehabt. Das ist einfach wirklich so. Also gerade die Anfangsjahre waren toll und das war ein Abenteuer und das war so eine Aufbruchsstimmung und Freunde waren da und Familie ist zusammengewachsen. Also dieses ganze Ding hatte wirklich was Gutes und dass am Ende eben die Erkenntnis steht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Für mich ist das eigentlich das A und O. Die Erkenntnis, dass man eben nicht überall leben kann und sein kann und dass es bestimmte Sachen auf der Welt gibt, die eben nicht gehen und nicht funktionieren. Und wie Robert schon sagte, ne, also wir haben uns noch, das war ein tierischer Kraftakt, weil wir eben doch sehr in diesen Hausbau mit reingesogen und gezogen wurden, haben uns in meinem vollen Berufsleben Freitagabend die Klinke in die Hand gegeben, einer ist gefahren oder alle sind gefahren und dann haben wir das Wochenende durchgebaut und sind völlig kaputt am Montag streckenweise wieder auf Arbeit gegangen mit Schmerzen noch und nöcher. Ja, also mal so einen Bohrhammer zu schwingen, da hast du Montag bis Freitag was davon als Frau, ne?
Ich glaube, jetzt noch als letzte Frage, was vielen unter den Nägeln brennt, was ist jetzt mit dem Haus in Pretschendorf? Ihr habt jetzt eben gerade schon erwähnt, ihr wart jetzt letztes Wochenende wieder dort. Verkauft ihr es? Ist es schon verkauft?
Ich würde es jetzt höchstbietend anbieten wollen. Interessenten melden sich einfach bei der Redaktion. Das heißt, ja, wir werden uns darum bemühen, das Haus Stück für Stück zu veräußern. Wir räumen jetzt das Grundstück langsam leer, räumen unseren Wohnwagenpark weg, das Werkzeug davon, veräußern also die Sachen Stück für Stück und werden uns drängt nichts, aber natürlich müssen wir so langsam abstoßen, auch um dem Haus und dem Umfeld dort gerecht zu werden. Das hat ja niemand was davon, wenn jetzt dieses Haus dort 5 Jahre leer steht. Sondern ich glaube, wir sind es auch der Nachbarschaft schuldig, da einen Nachfolgeeigentümer zu finden, der das gebührend weiterführt und ordentlich hält und so wieder in den Ortskern integriert, wie es sich gehört. Das, was wir nicht geschafft haben.
Ich schaffe das emotional nicht. Das ist verrückt. Ich schaffe das emotional nicht, das Haus loszulassen. Also alles drumherum fällt mir leicht loszulassen, weil es eben nicht sein soll. Aber dieses Haus mit all diesen Kleinigkeiten, den Fenstergriffen aus Italien, wenn die wir bei einem italienischen Schmied anfertigen lassen haben und in der Radkappe zurücktransportiert haben. Die Kinder wussten nicht mehr, wo sie sitzen können, aber die Fenstergriffe mussten mit. Die spanischen handgebrannten Fliesen und sowas. Also es sind alles kleine Details, die da drinnen sind, mit einer unglaublichen Vision davon, wie wir leben wollen und wie wir ja auch miteinander alt werden wollen. Das Haus war ja dazu gedacht, dass Robert und ich dort mal alt werden. Ja. Das ist, für mich ist das richtig hart. Das muss ich echt sagen. Also das ist so ein Punkt, wo ich, glaube ich, bei der ganzen Geschichte richtig ernsthaft heulen könnte. Das merke ich jetzt gerade auch beim Reden. Also das Haus wegzugeben, das bricht mir das Herz.
Danke für eure Offenheit. Das war's mit der Folge 6 von Allein unter Sachsen, mein Umzug aufs Dorf, der Bonusfolge zum Podcast von LVZ und RND. Alles zum Podcast, alle Folgen und Texte gibt es unter lvz.de/dorf und rnd.de/dorf. Und wenn ihr mit uns im Gespräch bleiben wollt, dann könnt ihr uns gerne anschreiben unter podcast@lvz.de.